Hallo und herzlich willkommen zu unserem Geschichtspodcast. Ich bin Tordis und ich sitze hier zusammen mit Lea und Michelle.
Hallo.
Hallo.
Wir möchten heute die Frage beantworten, wie die Propaganda der Nationalsozialisten wirkte und sie mit der historischen Wirklichkeit bezüglich Konzentrationslagern vergleichen. Wir sprechen über eine besondere Reportage, die 1933 über das Radio als neues, modernes Medium die deutsche Bevölkerung erreichte. Schon seit der Rundfunkreform von 1932 überwachten Rundfunkkommissare das Programm und der Einfluss des Staates auf das Radio wurde erweitert. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 erfolgte die Gleichschaltung des Rundfunks und diese gab den Nazis, wie Adolf Hitler es in einem Rundschreiben vom 15. Juli 1933 selbst formulierte, die uneingeschränkte Verfügungsgewalt nicht nur über das öffentliche Rundfunkgesetz, sondern auch über die Reichsfunkgesellschaften. Es gab außerdem sogenannte Säuberungen, wie es unter Nationalsozialisten formuliert wurde, sodass es innerhalb des Rundfunks schlussendlich keine jüdischen oder kommunistischen Mitarbeiter mehr gab. Der Rundfunk über das Radio, damals der sogenannte Volksempfänger, war also ein perfekt präpariertes Mittel für die Nazis, um ihre Ideologien zu verbreiten. In der Reportage wird das Lager Oranienburg als Musterbeispiel thematisiert. Oranienburg war seit 1932 eines der ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten und soll hier als repräsentatives Beispiel eines Konzentrationslagers für die Öffentlichkeit dienen. In unserer Beispielreportage wurden verschiedene Propagandamittel genutzt, um das Dargestellte und das Gesagte real wirken zu lassen, obwohl ein großer Teil der Aussagen in der Reportage nicht wahr ist. Wir erklären euch nun anhand einiger Ausschnitte diese Stilmittel der Propaganda und erläutern anhand von anderen Quellen, zum Beispiel den Berichten eines Überlebenden, die historische Wirklichkeit.
Das junge nationalsozialistische Deutschland wehrt sich gegen Lügen und Gräuelmeldungen, die ein Teil der Auslandspresse verbreitet hat.
Als Kontrast zu dem gehörten Ausschnitt hören Sie nun die historische Wirklichkeit. Der vom Sprecher angesprochenen Zitat, Auslandspresse, Zitat Ende, werden Lügen vorgeworfen, die aber nicht weiter thematisiert werden. Es besteht zum einen die Möglichkeit, dass die Nationalsozialisten sich die, Zitat, Lügen der Auslandspresse, Zitat Ende, nur ausgedacht haben, um einen Anlass zu haben, das Musterlager Oranienburg vorzuzeigen. Die andere Möglichkeit ist, dass die Auslandspresse tatsächlich die wahrheitsgemäßen Tatsachen ansprach und die Nationalsozialisten deswegen diese Wahrheiten mit der Reportage widerlegen wollten. Sie nutzten also ihre Propaganda, um den Zuhörern ein gutes Gewissen zu verschaffen und ihnen Recht zuzusprechen. Dadurch, dass in der Reportage die Zuhörer direkt angesprochen werden, vermittelt es diesen den Stil einer Dokumentation, welche wiederum Wahrheit suggeriert. Der Sprecher erwähnt außerdem den Begriff Schutzhaft als Grund für die Verhaftung der Menschen. Die sogenannte Schutzhaft ist ein euphemistischer Begriff, der ebenfalls nur dazu dient, das Gewissen der Nationalsozialisten zu beruhigen. Schutzhaft meinte, dass damals Regimegegner ohne rechtliche Kontrolle verhaftet werden konnten. Außerdem hatte die Haft nichts mit Schutz zu tun.
Es finden sich Menschen, die sich schuldig gemacht haben durch Raub am deutschen Volksvermögen, die sich vergangen haben gegen Sitte und Moral.
Benannt wird hier der Raub am deutschen Volksvermögen, welches eine Wunschwahrnehmung der Nazis war. Dieses sollte suggerieren, dass die Häftlinge maßlos gefährlich waren und dadurch die Konzentrationslager gerechtfertigt und eine gute Sache seien, da die Menschen dadurch erleichtert waren und die Situation glaubwürdiger gemacht wurde. Die Frage, die man sich nun stellen könnte, ist, was für ein Volksvermögen damit gemeint ist. Dieses wird jedoch nicht weiter erläutert und von den Nazis als richtig angesehen.
Weltanschauung des deutschen Menschen.
Der Lagerkommandant steht neben mir und wir wollen ihn nun bitten, einen
Die im Hintergrund der Reportage hörbaren Schritte und Geräusche waren auch ein beliebtes Propagandastilmittel. So wirkte die Atmosphäre authentischer und eben glaubwürdiger. Theoretisch hätten sie die Geräusche einfach im Studio aufnehmen können, ohne je wirklich in dem Konzentrationslager gewesen zu sein. Die Geräusche geben der Reportage einen Live-Charakter. Außerdem hat die Reportage eine schlechte Qualität, sodass sie nur schwer verständlich ist. Das alles macht die Situation realistischer und führt zu einer höheren Glaubhaftigkeit, provoziert durch Propagandastilmittel.
Von dem Kommandanten nimmt jetzt sein Essen in Empfang, kommen Sie mal her. Wie heißen Sie? Schulze. Sind Sie Kommunist gewesen? Wulff. Hier, was haben Sie jetzt für ein Essen?
In diesem Ausschnitt wird mit einem Häftling gesprochen, namens Schulze. Dadurch, dass man die Konversation nicht sieht, könnte alles gelogen, gestellt und manipuliert sein, wie die Nazis es haben wollen, um gut dazustehen. Der Name Schulze ist dabei ein Name, der oft benutzt wird,
sodass es absolut keinen Wiedererkennungswert gibt und man nicht mal weiß, ob Schulze wirklich ein Häftling ist oder ein Nazi, der sich als dieser ausgibt.
Hier, was haben Sie jetzt für eine Essenssuppe hier?
Erbsensuppe.
Erbsensuppe. Ist das ohne oder mit Einlage? Mit Speck? Mit Speck.
Der Häftling Schulze antwortet auf die Frage des Reporters, was es zu essen gebe, Zitat, Erbsensuppe mit Speck, Zitat Ende. Zuallererst muss man sich vor Augen halten, dass dem Zuhörer nicht bewusst ist, ob Schulze nicht gerade einer Waffe gegenübersteht und gezwungen wird, die gehörte Aussage zu treffen. Für die Nationalsozialisten war es die Pflicht, ihre Gräueltaten vor der Außenwelt zu kaschieren, um zum einen ein schlechtes Gewissen bei den Tätern zu vermeiden und zum anderen ihre Schuld zu minimieren. Von daher wäre es nur logisch gewesen, über die wirklich vorherrschenden Zustände zu schweigen und stattdessen von einem nahrhaften und leckerem Essen zu sprechen. Die vorherrschenden Zustände waren nämlich andere. Das beweist unter anderem der Bericht des aus dem Konzentrationslager geflohenen Gerhard Seeger. In dem Konzentrationslager Oranienburg wurden ca. 3000 Menschen inhaftiert. Davon waren die meisten politische Gegner des NS-Regimes. Dazu gehörte auch Gerhard Seeger als Mitglied des Deutschen Reichstags und der SPD. Nach seiner Flucht im Dezember 1933 veröffentlichte er aus dem Exil 1934 den Bericht, Zitat Oranienburg, Zitat Ende. In diesem Bericht schreibt Seeger über die Zustände im Lager und die unmenschlichen Behandlungen der Häftlinge. Seeger schreibt explizit zu dem Thema Essen, Zitat, es gab die üblichen Gerichte für Massenverpflegung, Hülsenfrüchte, Reis, Kohl, Rüben, Nudeln und einmal in der Woche fertig aus einer Massenküche in Berlin bezogen, gebackenen Fisch. Zitat Ende. Weiter sagt er, dass es Essen, Zitat, ohne nennenswerten Fleischzusatz, Zitat Ende, gab, sodass das Essen lieber von Häftlingen weggeschüttet und gehungert wurde, statt es zu essen. Das widerspricht den Aussagen in der Reportage und lässt an ihrer Glaubwürdigkeit stark zweifeln.
Außerdem benutzt der Reporter eine auffällige Rhetorik bezüglich Kommunisten und sagt dabei,
was meinen Sie wohl, was wir Nationalsozialisten zu essen gekriegt hättet, wenn ihr Kommunisten am Ruder gerissen wärt? Ich glaube, ihr hättet uns ja nicht so anständig behandelt, wie ihr hier behandelt werdet.
Dies lässt den Anschein erwecken, die Behandlung der Nazis gegenüber ihren politischen Gegnern sei besonders human, obwohl Quellen, wie zum Beispiel die Berichte von Gerhard Seeger, die unmenschlichen Bedingungen zeigen, die wirklich in Konzentrationslagern herrschten.
In den S-Saal, wo 300 Mann zu gleicher Zeit verpflegt werden können. Sie sehen, der S-Saal ist sehr sauber hergerichtet. Ich möchte das bitte von Ihnen nochmal bestätigt sehen. Sie haben ganz recht. Wir können, soweit unser Auge schweift, nichts entdecken als Ordnung und Sauberkeit.
Auch den Aussagen des Konzentrationslagers wäre sauber und ordentlich gewesen, widerspricht Seegers Bericht. Laut Seeger war die einzige Spur von Zivilisation ein Waschraum, der von 1100 Gefangenen belegt wurde. Es lässt einen also daran zweifeln, wie ordentlich und sauber es im Lager war, wenn Menschen den ganzen Tag auf wenig Platz arbeiteten und lebten und nur geringe Hygiene betreiben konnten. Auch in diesem Fall wollten die Nationalsozialisten den Ruf eines Vorzeigelagers bewahren, um ihr Gewissen zu beruhigen.
Ohne den Holocaust bzw. die Shoah in ihrer Art oder in ihrer Schwere mit anderen Ereignissen zu vergleichen, möchten wir an dieser Stelle auch über aktuelle Propaganda sprechen. Propaganda bleibt ein allgegenwärtiges politisches Mittel von Staaten und Parteien. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der in den russischen Medien kaum bis gar nicht thematisiert wird, um Widerstand gegen den Krieg in der russischen Bevölkerung vorzubeugen. Die russische Reporterin Mascha Bazunova thematisierte zum Beispiel in einer Arte-Reportage aus dem Juli 2022 gewisse Informationen, die in russischen Medien kursieren. Der unabhängige russische Sender TV Rain, bei der sie schon zuvor über solche Fake News sprach, wurde mit dem Ausbruch des Krieges verboten. Auf den drei Hauptsendern Russlands kursieren zum Beispiel Fake News und Verschwörungstheorien über einen 13-jährigen russischen Jungen, welcher 2014 von ukrainischen Soldaten in der Stadt Sloviansk gekreuzigt worden sei. Detailliert beschreiben angebliche Augenzeugen die Grausamkeit der Tat. Journalisten, die an diesem Tag am Ort waren, konnten jedoch keinerlei Belege, auch nur für die Existenz des Jungen, finden. Dies ist nur eines der vielen Propagandabeispiele, über die Mascha Bazunova spricht, mit denen die Bevölkerung in Russland in ihrer politischen Einstellung, vor allem gegenüber anderen Staaten, bewusst beeinflusst werden soll. Wir hoffen an diesem Punkt, unser Podcast konnte euch einen Einblick in die Thematik geben. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die Folge gerne nochmal anhören. Die Leute, die 1933 die Radioreportage gehört haben, konnten das allerdings nicht. Auch aus diesem Grund hat das Radio so gut als Mittel für die Propaganda der Nationalsozialisten funktioniert. Nicht nur die Strategien der Nazis, über die wir schon gesprochen haben, sondern auch der Fakt, dass die Reportage nur ein einziges Mal angehört werden konnte und somit in gewisser Hinsicht unüberprüfbar war, sollte Fragen und Zweifel bei den Hörern verhindern. Gerhard Seeger hat in seinen Berichten einen Ausschnitt der grausamen Umstände gezeigt, unter denen viele Menschen unter der Herrschaft der antidemokratischen Nationalsozialisten leben mussten. Nach allem, was wir über diese antidemokratischen Umstände und die Propaganda der Nazis gelernt haben, bleibt nur noch zu sagen, dass wir uns heute unbedingt für die Demokratie und eine ausgewogene Berichterstattung einsetzen müssen, um eine vielfältige Gesellschaft am Leben zu erhalten und Ausgrenzung und Unterdrückung zu verhindern. Und damit sind wir am Ende angelangt. Wir hoffen sehr, unser Podcast hat euch gefallen. Tschüss!
Tschüss!
Tschüss!